Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo liebe Lena.
Und hallo liebe Pelvic Queens. Wir freuen uns, dass wir mit einer neuen Folge von unserem Pelvic Talk Podcast zurück sein dürfen. Und heute wieder eine ganz spezielle Folge.
Genau, wir haben heute nämlich für euch wieder eine Gästin eingeladen, die liebe Hanna. So schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Ja, danke euch für die Einladung.
Die Hanna hat ja einen ganz besonderen Beruf, beziehungsweise machst du etwas ganz Besonderes, was ich finde, ja, oder ich habe es zumindest noch nicht so oft gesehen. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du anbietest?
Ja, gern. Also ich bin ja auch Physiotherapeutin, so wie ihr zwei ja auch. Und ich finde, anhand von unseren drei Beispielen sieht man ganz gut, was man in welche Richtungen man sie von der Physiotherapie aus bewegen kann. Ihr zwei seid ja in die Beckenbodenrichtung gegangen und ich bin eben in Richtung vom Gesicht gegangen, habe lang in der plastischen Chirurgie gearbeitet, also in der Schönheitschirurgie, und habe dann eine Methode entwickelt, wie man seine Gesichtsmuskeln trainieren kann, so dass man eben diese ganzen Eingriffe wie Botox, Filler, chirurgische, also Operationen, so dass man das alles nicht braucht.
Wir haben ja heute das Glück, auch mit Video dich sehen zu dürfen. Und man muss sagen, man sieht es, dass das dein Herzensthema ist. Dein Gesicht ist straff und glänzend, wirklich sehr schön.
Danke. Aber das war nicht immer so. Also ich habe mir viele, viele Jahre sehr, sehr unwohl gefühlt in meiner Haut. Und deswegen kann ich mich sehr gut reinfühlen in meine Teilnehmerinnen, wo das eben auch so ist. Ja.
So entstehen ja die besten Ideen. Bei uns war es damals die Judith, die selber schwanger war und gesehen hat, da fehlt es wirklich an guten Angeboten. Und so ist es bei dir sichtlich auch. Das ist mega.
Und warum bist du dann heute bei uns im Podcast? Weil Gesicht und Beckenboden, fragen sich jetzt vielleicht einige, wie passt das zusammen? Aber tatsächlich ist da mehr Verbindung, als was man da im ersten Blick meint. Und wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen, wir werden da auch ein paar Übungen heute mal durchgehen, wo man dann einfach nochmal sieht, okay, wie ist denn die Verbindung wirklich, weil die Theorie ist ja immer nett, aber wenn man es spürt, wird es dann wirklich klar. Und das ist dann schon auch eine Frage von uns. Du begleitest ja schon über längere Jahre ganz, ganz viele Frauen. Und hast du da auch tatsächlich schon mal irgendwie den Aspekt vom Beckenboden oder vom Unterleib bei einer Teilnehmerin kennengelernt oder bei dir selbst gemerkt?
Also, was mir auffällt, ist, dass wenn zum Beispiel sehr viel Spannung im Gesicht auch ist, und das sind typische Bereiche eben der Kiefermuskel oder eben die Augenbrauen, der Augenbrauenbereich, wenn da einfach sehr viel Spannung ist, oder auch so im Stirnbereich, wenn quasi so die Ruhehaltung einfach sehr viel Spannung hat, dass das oft sich auch überträgt, und da ist oft auffällig eben auch so der Nacken, dass eben die Nacken, der Nackenbereich sehr fest ist und schwer ist, das überhaupt locker zu lassen. Und ab und zu gibt es Teilnehmerinnen, die so den Körper so gut spüren, dass sie auch bemerken, ah ja, krass, diese Überaktivität überträgt sich auch auf den restlichen Körper, oder dass dann eben so die Atmung irgendwie nicht ganz so tief ist, oder eben so oberflächliche Brustatmung ist, und dann eben manchmal auch, wenn man feinfühlig ist, dass man dann auch spürt, ah ja, irgendwo im Bauchraum, Beckenraum ist auch zu viel Spannung da. Aber da muss ich auch sagen, da gehört, wenn man sich jetzt nicht so selektiv mit dem Beckenboden schon befasst hat, gehört da schon recht viel so Feinfühligkeit für den Körper dazu. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht was sofort ins Auge springt oder auffällt. Wie geht's euch da?
Tatsächlich.
Also, ist es für euch auch so? Wie nehmt ihr das wahr? Oder bei euren Teilnehmerinnen?
Ja, wir haben tatsächlich das Gesicht auch mit bei unseren Programmen integriert. Mein erster Berührungspunkt, nämlich mit dem Gesicht jetzt im Bereich Beckenboden, war eigentlich bei einem Geburtsvorbereitungskurs, wo ich teilnehmen durfte. Ich war nicht schwanger, ich war nur so mit dabei. Und da weiß ich noch, dass die Hebamme gesagt hat, man soll ja nicht die Zähne zusammenbeißen oder die Augenbrauen, anspannen, beim Gebären, weil das macht auch den Beckenboden fester. Und das war eigentlich so der erste Berührungspunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, spannende Aussage, was könnte da der Zusammenhang sein? Und dann später in meinen Ausbildungen bin ich dann wirklich ab und zu über das Gesicht gestolpert, eben im Zusammenhang mit den Reflexzonen des Beckenbodens, denn da haben wir einige im Gesicht.
Genau, so wie du, glaube ich, schon erst das Markanteste beschrieben hast, ist das Kiefer, wo die Reflexzone im ganz Inneren vom Beckenboden liegt. Und wir haben ganz viele Kundinnen und Patientinnen auch in der Praxis, die einfach Zähneknirscherinnen sind oder Verspannung haben oder auch Tinnitus haben, also wo es wirklich auch Richtung Ohr geht, wo man dann einfach auch in der Anamnese, also im Gespräch erfährt, okay, ja, da ist viel Spannung im Beckenboden drinnen oder sogar Schmerzsymptomatik. Und alleine durch die Durchblutung im Beckenbodenbereich wird oft das Kiefer dann locker und wir arbeiten dann natürlich auch am Kiefer, weil man dann nicht direkt im Schmerzbereich arbeiten möchten.
Ja.
Mich würde interessieren, Hanna, wie oft hast du das Phänomen, dass das Gesicht zu angespannt ist oder ist es häufiger, dass es zu schlaff ist?
Ja, also beides, weil ich unterscheide ja da zwischen den Gesichtsregionen. Also auf der Stirn- und Augenbrauenpartie ist so gut wie immer Überaktivität und zu viel Verspannung. Und das wird dann eben sichtbar durch Zornesfalten, also so die Falten zwischen den Augenbrauen oder so horizontale Falten auf der Stirn. Das ist ja der Auslöser von diesem Faltentyp, also diese Überaktivität. Und im Augenbereich selber ist meistens eine Schwäche vorhanden, also zu wenig Aktivität. Im Kieferbereich oft eine Überaktivität eben auch. Im Wangenbereich hingegen wieder eher eine Schwäche. Im Mund-Lippenbereich auch. Da kann beides vorkommen, Schwäche und Überaktivität. Eine Schwäche wird sich äußern, dass der Mund so offen steht, also als Ruhehaltung, dass die Lippen dann so offen sind. Und eine Überaktivität wäre, wenn man, das kennt man manchmal, wenn man Leute so ein bisschen beobachtet, dass das wie so eine Art Tick ist, dass man immer so die Lippen so spitzt als Strategie oder als Kompensation, um den Mundschluss zu erreichen. Weil eigentlich wäre, also das sind so die drei Grundlagen für gesundes, harmonisches und auch optisch ausgeglichenes Gesicht. Diese drei Grundprinzipien, die Atmung über die Nase als Standard und eben nicht über den Mund. Dann der Mundschluss, dass die Lippen wirklich entspannt geschlossen sind und eben nicht über so eine Kompensation, dass man immer die Lippen so schürzen muss oder die Lippen so zusammenpressen muss. Und dann die Zungenruhelage, also dass die Zunge in der richtigen Position ist. Können wir dann vielleicht später noch mehr drauf eingehen, wenn ich das noch näher erklären soll. Weil das ist, die Zungenruhelage ist so wesentlich, dass nämlich Stabilität im Gesicht herrscht, aber eben ohne das über den Kiefer ausgleichen zu müssen. Weil oft ist eben dieses Kieferpressen und Zähneknirschen ein Versuch, Stabilität im Gesicht herzustellen. Aber weil die Zunge nicht in der richtigen Position ist. Also wenn man nämlich die Zunge kräftigt und in die richtige Position bringt, dann kann der Kiefer auch loslassen.
Ich finde das so cool, dass du das gerade aufnimmst. Ja. Weil ich muss sagen, ich bin letzte Woche mal wieder auf TikTok hängen geblieben und da hat es mir auf einmal wirklich ganz viele Videos zur Zungenposition auch rausgeschmissen, wo ich dann wirklich mir teilweise auch dachte, habe ich auch ein zu kurzes Zungenpändchen oder was meine Zungenposition? Das dürfte auch gerade wirklich großes Thema sein, dass ja aufgeklärt wird, dass da früher vielleicht zu wenig drauf geachtet wurde bei den Babys und genau. Jetzt die Leute, die diese Fehlstellungen haben der Zunge oder Fehlpositionen und sich das eben dann auch im Gesicht bemerkbar macht.
Aber und wir haben eine Kundinnenfrage, also eine Frage dazu erhalten aus der Community zur Kieferpresse und die Frage war, was die Frau machen kann oder was die Ursache sein könnte, aber wenn sie jetzt 4 Monate postpartum, also nach der Geburt, plötzlich ein Kieferpressen hat. Vielleicht kannst du das erklären, was ist das überhaupt und was könnte da Zusammenhang deiner Meinung sein und dann können wir ja noch vielleicht von Beckenboden und Geburtsseite dann noch drüber sprechen, was da die Frau vielleicht machen kann.
Also man unterscheidet eben zwischen Knirschen und Pressen. Knirschen ist das, wenn man es wirklich so links und rechts das Kiefer hin und her bewegt. Pressen ist, wenn man gerade aufeinander presst. Die Teilnehmerin oder die Kundin, was hat sie geäußert, dass sie hat knirschen oder pressen?
Dass sie pressen eben seitdem die 4 Monate oder seit 4 Monaten und da war eben zuvor die Geburt.
Ich meine, mit den Geburtsthemen und so weiter bin ich jetzt weniger vertraut, das überlasse ich dann gern euch. Allgemein könnte es, gerade wenn das jetzt erst auftritt, es wäre natürlich spannend zu wissen, wie war ihr Zungenposition davor, wie waren die drei Grundlagen auch vor der Geburt, also Mundschluss, Zungenruhelage, Atmung. Es wäre natürlich interessant, aber dadurch, dass es erst jetzt diese stärkeren Symptome gibt, denke ich auch, dass da dann Zusammenhang durchaus gibt mit der Geburt. Was man sie herleiten könnte, ist ja, dass es gibt ja so diese Theorie von diesen Schichten, also dass quasi der Beckenboden, das Zwerchfell und die Zunge, dass es wie so Schichten sind und wenn eine Schicht quasi instabil wird oder eben durch eine Geburt an Stabilität verloren hat, dass dann eben andere Bereiche ausgleichen wollen. Das wäre jetzt was ich mir herleiten könnte. Aber jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt zu diesem ganzen Geburtsbeckenboden-Thema.
Ich finde, dass deine Theorie schon sehr plausibel klingt. Also das kenne ich auch aus der Osteo mit diesen Diaphragmen, also eben diesen parallelen Muskelschichten, die da eigentlich im Körper vorhanden sind. Und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass eben durch die Geburt vielleicht der Beckenboden gelitten hat, hier eine Instabilität entsteht und deshalb woanders ausgeglichen wird. Zusätzlich baut man, glaube ich, während einer Geburt, ich habe es ja noch nicht persönlich erlebt, eine irrsinnige Spannung auf. Und ich meine, sag mir, wenn ich falsch bin, Hanna, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Menschen auch Stress abbauen durch eben Pressen oder Knirschen, dass das sozusagen vom Körper auch ein wenig eine Funktionsweise ist, Stress zu reduzieren und mit dem einfach auch umzugehen. Mhm. Und da wäre es sicher mal spannend, genauer hinzuschauen. Also liebe Perry Queen und liebe Kundin, da gerne mal bei der Hanna auch vorbeischauen auf der Website.
Genau, wir verlinken da alles auch in den Shownotes, also Instagram, YouTube. Da hast du ja auch ganz viele Sachen, die man sich online auf YouTube anschauen kann und Gesichtstraining da mal quasi reinschnuppern kann. Das findet ihr dann alles in den Shownotes. Und was ich dann noch ergänzen würde, ist das Zwerchfell, was du ja auch schon erwähnt hast, was ja auch dann wieder mit der Atmung sehr im engen Zusammenhang steht und einfach durch die Schwangerschaft allein oft ja der Brustkorb verformt wird und somit ja auch das Zwerchfell dann fast nie physiologisch gleich wieder ist, wenn man da nicht ein Augenmerk drauf legt mit der richtigen Atmung und auch mit Mobilisationstechniken.
Ja. Also ich denke, das ist eine gute Kombination jetzt, gerade dadurch, dass wir ja gemeinsam sprechen. Also eure Methoden für Beckenboden, Zwerchfell und so weiter zu nutzen, jetzt für die Frau. Und sie kann durchaus auch gezielt am Kiefer arbeiten, zum Beispiel mit den Knöcheln, so den Kiefermuskel massieren. Wenn sie jetzt nicht sicher ist, wo der Muskel ist, dann kann sie einfach mal kurz zusammenbeißen und dann kommt einem der Muskel da entgegen, dann weiß man direkt, wo der ist. Und dann kann man mit den Knöcheln das massieren. Dann spürt man oft wie so kleine Knubbel. Das sind eben diese Verspannungen. Also das kann sie gern regelmäßig machen. Und jetzt in dieser Phase zusätzlich einfach auf die Zungenposition achten, dass die wirklich in der richtigen Position ist. Und das die richtige Position ist, dass die Zunge am Gaumen oben ist. Also sie kann einfach mal mit der Zunge bei den Zähnen entlang streichen. Und den Gaumen entlang wandern, einfach einmal um den Bereich zum Entdecken. Und dann spürt man da also dieses Gerippe am Gaumen, wie so die Rippenbögen fühlt sich das an. Und dann, wenn sie nochmal von den Zähnen entlang streicht, dann spürt man kurz nach den Zähnen so einen kleinen Knubbel, so eine kleine runde Erhöhung. Und das ist diese, also Inzisiva nennt man die, ist nicht weiter wichtig, aber das ist quasi der Punkt, wo die Zungenspitze ruhen soll. Das heißt, die Zungenspitze soll die Zähne nicht berühren, sondern eben auf diesem kleinen Kugel sein und der restliche Zungenkörper soll sie dann am Gaumen anschmiegen. Und möglichst viel
das ist quasi anregend.
Ja, das ist eh tatsächlich.
Ich muss fragen, wo ist deine Zungenspitze?
Unten.
Mhm. Oh.
Also tatsächlich, Wir haben das ja schon mal zu Weihnachten geübt, muss ich auch sagen. Die Hanna ist meine Schwägerin, genau, also die Schwester von meinem Mann. Und darum, da bekommen wir immer Inputs und auch Trainingsmittel. Und tatsächlich habe ich gerade 2 Tage Fortbildung gehabt zu Kinderwunsch und da war auch Zungenstellung ein Thema. Genau, und da habe ich mich wieder daran erinnert, ja, da war was, ich sollte meine Zunge ja anlegen, aber und ich finde das wirklich irrsinnig anstrengend.
Ja, ja, verstehe gut, weil bei mir war es immer falsch. Also das hängt ja dann auch wieder damit zusammen, dass die Zungenposition ja das Kieferwachstum extrem beeinflusst und deswegen finde ich es so super, dass du das in der Fortbildung, dass das da wirklich auch das betont wurde, diese Wichtigkeit, weil es liegt mir so am Herzen, dass Kinder das von Anfang an richtig lernen können, weil so können die einfach diese Grundlagen von Anfang an verinnerlichen und dann wird das ein Automatismus und die brauchen später das nicht, sie irgendwie mühsam neu anlernen. Und der riesige Vorteil ist, wenn man das als Kind schon lernen kann, da einfach die Eltern so ein bisschen Bildung dazu haben, dann können die Kinder das automatisch verinnerlichen und dann können Oberkiefer und Unterkiefer, also die Knochen, richtig gut wachsen und dann können die Zähne, wenn sie rauskommen, gerade stehen und haben genug Platz, weil der Grund ist ja, dass Zähne so wenn die bleibenden Zähne kommen, dann schief werden in vielen Fällen, ist ja nicht das, also man glaubt ja immer, das liegt in den Genen oder ist einfach Pech, aber das liegt tatsächlich daran, dass die Kieferknochen zu wenig in die Breite und nach vorne gewachsen sind, dann haben die Zähne zu wenig Platz und dann müssen die sie so verschieben und werden schief. Und leider die Lösung dann bei uns in der westlichen Kieferorthopädie ist, dass man zum einen Zähne reißt und ganz vielen Kindern werden viele Zähne gerissen, die Weisheitszähne, aber eben auch andere Zähne. Und dass man dann eine Zahnspange gibt, oft eben so eine, die man rausgeben muss oder feste Zahnspange. Und das macht mich so traurig und ein bisschen aggro, weil ich denke, es könnte so einfach sein, wenn einfach jeder Zahnarzt, wenn das Kind zum ersten Mal kommt, die Eltern also quasi in den Anamnesebogen einfach auf so Grundlagen achtet, wie ist der Mund vom Kind in der Nacht zu, ist tagsüber der Mund immer wieder mal offen, wie ist die Atmung, schnarcht das Kind in der Nacht, weil das sind alles schon Hinweise drauf, aha, diese 3 Grundprinzipien, die wir vorher besprochen haben, sind dann nicht ganz vorhanden und wenn man auf das schon achten kann und das Kind auf diese Grundprinzipien einfach immer wieder mal darauf hinweist und eben auch Spiele draus macht. Also man kann ja das auf eine lustige Art und Weise trainieren, mit der Zunge Kräftigungsübungen machen. Also gibt es echt wirklich allerhand. Dann kann das Kind von Anfang an verinnerlichen und muss es eben nicht später nachlernen. Und dann braucht man eben auch keine Zahnspange und ja diese ganze Zeit.
Und da schließt sich der Kreis. Und es ist so spannend, dass du das jetzt mit der Zahnspange sagst, weil ich habe letzte Woche, vor 2 Wochen, einen Vortrag, also einen Präsenzvortrag bei uns im Ort gehalten. Und da ist eine Frau gekommen, weil da waren eben Periodenschmerzen das Thema. Und normalerweise sagt man ja, okay, vor den Kindern hat man recht starke Periodenschmerzen und dann reguliert sich das oft nach der Geburt und nach den Geburten. Und sie hat gesagt, sie hatte nie Periodenprobleme. Dann hat sie eben 2 Kinder bekommen und dann jetzt ein halbes Jahr, nachdem sie abgestillt hat, hat sie totale Periodenschmerzen bekommen. Und ich schaue sie halt so an, weil das war dann so im Zweier-Setting. Und sie hat eine Zahnspange gehabt und hat gefragt, wie lange sie halt die Zahnspange schon hat. Und sie so, ja, das hat sie eben so in der Stillzeit bekommen. Und die war auch tatsächlich letzte Woche schon da. Und die hat einfach auch so viel Spannung im Kieferbereich und auch im Beckenboden. Und ich bin mir sicher, dass da einfach auch ein riesengroßer Zusammenhang herrscht von allein temporär, wenn man sagt, okay, sie hat da die Zahnspange bekommen und ein paar Wochen später ist dann auch mit den Schmerzen losgegangen. Und einfach der Kreislauf ist einfach so, ja, da sieht man einfach wieder, wie alles wirklich zusammenhängt.
Und ich glaube, vielleicht wären wir jetzt Trainingsbuddies, Judith, weil ich habe mir jetzt auch gerade wieder erkannt, wie oft ich mich im Alltag erwische, dass ich durch den Mund atme und nicht durch die Nase und auch das Schnorchen.
Du schnorchst wirklich, ja. Wenn ich Kinder frei habe und ich bin mit dir unterwegs, schnarchst immer.
Aber ich schnarche mit geschlossenem Mund. Das ist das Komische.
Also eine Sache, also super zum einen, dass der Mund zu ist, das ist schon mal super. Ansonsten, wenn es jetzt Zuhörerinnen gibt, wo der Mund so aufklappt, dann einfach den Mund tapen. Kann man einfach so einen Streifel entweder so als X oder einfach nach oben, nach unten oder so quer drüber. Mit einem normalen Tape kann man das machen. Oder es gäbe auch so Tapes, die so rundherum gehen. Falls das bei anderen ist, das ist bei dir nett und das ist schon mal super. Was trotzdem aber sein kann, ist, dass die Zunge trotzdem nach unten und hinten klappt und dann verengt das die Atemwege und dann entsteht trotzdem so ein Schnarchgeräusch, weil eben die Atemwege quasi verengt werden durch die Zunge, dadurch, dass die Zunge so nach hinten klappt. Und deswegen, und gerade wenn, falls du die jetzt auch tagsüber mal erwischt, ah, die Zunge ist vielleicht nicht in der richtigen Position, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie auch nachts dann ihre Position verliert, weil nachts haben wir natürlich viel weniger oder gar keinen bewussten Einfluss und viel weniger Spannung oder Tonus insgesamt im Körper und dadurch ist viel wahrscheinlicher, dass die Zunge dann eben so nach hinten unten klappt. Und dadurch kann dann eben auch trotzdem dieses Schnarchgeräusch entstehen, auch wenn der Mund zu ist.
Finde ich richtig spannend. Mhm. Und ich glaube, jetzt habe ich endlich eine Lösung, nämlich ich muss an meiner Zungenposition arbeiten. Aber eine Frage dazu noch. Ich bin mir sicher, ganz viele Zuhörerinnen haben das jetzt gerade schon ausprobiert, wie ihre Zunge im Mund liegt. Und wenn ich probiere, meine Zunge wirklich bis nach hinten auf den Gaumen zu legen, dann habe ich das Gefühl, kann ich nicht mehr atmen. Dann mache ich was falsch, oder?
Na, super, dass du es ansprichst. Tatsächlich ist es so, jeder kann ja mal beim nächsten Schluckreflex, also wenn man schlucken muss, mal die Zungenbewegung beobachten. Da entsteht so eine Wellenbewegung. Und tatsächlich, wenn man die ganze Zunge bis ganz nach hinten nach oben legt, dann schließt sie eben dieses Gaumensegel und dann kann man wirklich nicht atmen. Das ist für einen Schluckreflex notwendig, aber für die normale Zungenruhelage kann man den allerletzten Teil, der braucht nicht oben sein. Also quasi bis dorthin, aber nicht das restliche Stück ganz hinten braucht nicht oben sein für die normale Zungenruhelage. Also super, dass du das jetzt angesprochen hast, weil sonst könnten wir alle nicht atmen und dann wäre es schnell vorbei.
Und das heißt, so wenn man das jetzt den Frauen mitgeben möchte, ist einfach, dass sie das probieren sollen, so wie es du erst angeleitet hast, einfach die Zunge da bei dem Knüppel, also die Zungenspitze da vorne anlegen und quasi so ein bisschen einen Sog nach oben machen, aber nicht enggradig, sondern dass hinten die Atemwege gut frei bleiben.
Genau. Und es gibt auch Übungen dazu. Also wenn es wollt, können wir das jetzt gerade mal gemeinsam üben. Voll
gern, ja.
Also eine Übung ist das Zungenschnalzen. Das kennen wir eigentlich so oft aus der Kindheit. Also dass man die Zunge oben ansaugt. Und jetzt, weil wir das ja spezifisch üben wollen, wirklich die Zungenspitze an diesen kleinen Kugeln hinter der oberen Zahnreihe. Und man kann den Unterkiefer wirklich weit aufmachen. Und dann schnalzen. Genau, und wie sie sagt, man spürt dann auch oft so einen Zug oder eine Dehnung, aber auch das ist eine sinnvolle Sache.
Ich habe das Gefühl, ich bringe meinen Mund gar nicht so weit auf. Wird geschnalzt.
Sehr cool, danke für diese Übung.
Und das kann man wirklich super gut mit Kindern üben. Man kann ein Lied anmachen und dann schnalzt man zu dem Lied oder halt einfach ein Spiel draus machen. Und dann ist es auch... weil das eben auch unter anderem eine Übung, die für Kinder sehr sinnvoll ist, damit sie die richtige Zungenruhelage lernen können. Eine andere Übung wäre, dass man die Zunge, so ähnlich wie wir es vorher zum Explorieren schon gemacht haben, dass man die Zunge von vorne nach hinten bewegt, also den ganzen Gaumen von vorne nach hinten mit der Zungenspitze abfährt.
Auch da spüre ich eine Dehnung, muss ich sagen.
So. Ich lerne, ich muss mich konzentrieren, ich habe das Gefühl, ich verliere die Fahrbahn. Irgendwo geht es dann auf einmal automatisch runter, die Zunge.
Also jetzt wissen wir es, an was die Judith nur üben muss. Zungenhaltung.
Wobei eben bei euch ist, also bei euch sieht man, ist ein super schön ausgebildeter Kiefer. Also ich denke jetzt, Judith zum Beispiel, du hast sicher in der Vergangenheit eine gute Zungenruhelage gehabt, weil man sieht, du hast quasi...
Schon so brav geübt.
Ja. aber eben zum Beispiel bei mir selber, ich habe das auch sehr, sehr viel üben müssen und bei mir war tatsächlich auch das Zungenband zu kurz und habe tatsächlich letztes Jahr das quasi mit Laser behandeln lassen, also durchtrennen lassen, diesen Teil, der zu kurz war, weil eben meine Historie zu Kieferentwicklung ja eben ganz typisch war. Kiefer zu eng gewachsen, dann Kieferorthopäde, feste Zahnspange. dann waren die Zähne an sich gerade, aber leider hat der Kieferorthopäde damals nicht auf diese wichtigen Grundprinzipien geachtet, hat mir nicht gesagt, meine Zungenruhelage stimmt ja gar nicht. Ich habe nicht gewusst, dass die Nasenatmung relevant ist, mein Mund ist offen gestanden. Und eben auch das Zungenband war zu kurz und auch tatsächlich das Lippenband, das ist das Band, das da dahinter ist. Und dadurch haben sie, nachdem die Zahnspange draußen war, die Jahre später meine Zähne wieder verschoben, was ganz typisch ist, wenn man eben nicht überall den Retainer, also diesen Draht auf den Zähnen, auf der Rückseite der Zähne drinnen hat. Und erst später, eben wie ich mich selber mit diesem ganzen Riesenthema befasst habe, sind mir diese Dinge aufgefallen und eben das eben so typisch oder kommt einfach häufig vor. Und mir ist jetzt noch was eingefallen zu dem, was wir vorher geredet haben, eben mit den Periodenschmerzen und dem Zusammenhang mit der Zahnspange. Aber ich unterbreche es mir einfach, wenn ich jetzt so dahin laber. Oft ist es eben tatsächlich, wenn man Zahnspange hat und aber die Muskelspannungen eigentlich nicht in die gleiche Richtung arbeiten. Und es ist ja meistens so, wenn man Bedarf für eine Zahnspange hat, dann stimmen meistens die Muskelspannungen nicht, weil sonst hätte man gar keinen Bedarf für Zahnspange, sonst wäre der Kiefer breit genug ausgeprägt und dann hätten die Zähne gerade bleiben können. Und eben dann arbeiten zwar enorme Kräfte gegeneinander, weil unsere Muskelspannungen im Gesicht haben eine extrem große Kraft und das ist auch gut so, wenn sie in die richtige Richtung arbeiten, aber wenn sie eben quasi in die falsche Richtung arbeiten oder gegen das, was wir erreichen wollen, dann kriegt man eine Zahnspange, die eben in diese Richtung arbeitet und die eigenen Muskelspannungen arbeiten in die andere Richtung. Natürlich entsteht da irgendwie noch viel mehr Spannung. Und das wiederum kann dann eben zu vermehrten Nackenverspannungen führen, dass die Halswirbelsäule unbeweglich wird oder eben auch über die Faszienzüge zum Beispiel oder eben über dieses Diaphragmenmodell bis in den Beckenboden nach unten und dadurch Periodenbeschwerden auslösen. Mhm. Und dasselbe Phänomen gibt's auch, weil für alle, die jetzt sagen, ja, aber ich habe ja meine Zahnspange gar nicht mehr, dieses Phänomen tritt trotzdem auf, weil oft hat man dann diese Retainer drin, nachdem man eine Zahnspange hat, also diese Drähte. Und die machen ja trotzdem weiterhin versuchen ja das, was man mit der Zahnspange erreicht hat, aufrecht zu erhalten, weil ja die Kieferorthopäden wissen, die Zähne verschieben sich sonst wieder, aber denken eben leider nicht dran, einfach die Leute zu informieren, ihr müsst auch eure Muskelspannungen berücksichtigen, weil sonst verändert sich das wieder. Und darum tut man die Drähte rein, aber eigentlich wäre es voll wichtig, dass man lernt, die Muskeln in die richtige Position zu bringen, weil der Vorteil ist, dann arbeitet das für einen, anstatt gegen einen.
Ja. Ich finde, das ist eine super spannende Ansicht und als Osteopathin kann ich es auch unterstützen, weil wir sind ja auch nicht so die Fans von Zahnspangen. Und deswegen finde ich es so super, dass du etwas anbietest, was jeder Mensch auch selber machen kann, wo man den Körper einfach unterstützt, wieder in eine bessere Situation zu kommen und nicht einfach von extern praktisch oder durch ein externes Tool in eine Position zwingt. Und das finde ich echt cool. Und wir haben ja vorher, oder wir haben jetzt die ganze Zeit schon auch über diese ganzen Muskeln gesprochen und zu dem möchte ich gerne noch mal ein bisschen zurückkommen. Ein Gesicht hat ja irrsinnig viele Muskeln. Das ist ja ein Wahnsinn.
Panda, wie viele? Es kommt immer drauf an, ob man quasi, weil es ist ja gespiegelt, man hat ja links und rechts die gleichen Muskeln, ob man jetzt quasi nur die eine Seite zählt, weil die andere Seite ist ja wie dasselbe nochmal, oder ob man es quasi beide Seiten miteinander zählt. Aber meistens ist dann die Rede von ungefähr 70 Muskeln. Und dann kommt noch dazu, ob man jetzt da nur die mimischen Muskeln zählt, also die für unseren Ausdruck, für die Mimik zählen, oder eben also diese inneren Muskeln, wie jetzt um die Augen zu bewegen. Ja, aber man kann festhalten, um die 70.
Also ich sag gern um die 100.
Oder so, ja.
Genau. Aber das ist wirklich ein Wahnsinn und ich finde es cool, wenn wir sagen ja auch immer, der Beckenboden ist ja auch nur ein Muskel, den man trainieren kann. Und es ist beim Beckenboden schon nicht so das Know-how da bei den Menschen, aber ich glaube auch beim Gesicht ist das Know-how nicht wirklich da.
Weil es eben wieder Lösungen gibt, wie auch bei uns, wo du eben quasi Botox spritzen kannst oder was halt einfach schnell ist.
Schnelle Hilfsmittel, ja.
Und kein Aufwand für sich selbst bedeutet, aber halt einfach Riesenfolgen hat. Also du klärst ja da eh auch immer richtig cool auf, auch mit extremen Beispielen, wo man dann einfach sieht, was minimalinvasiv erscheint und eine schnelle Lösung ist, kann halt riesengroße Auswirkungen natürlich mal optisch haben, aber auch auf dem restlichen Körper, wo ja dann noch weniger drüber gesprochen wird, als das, was man sieht dann vielleicht.
Ja, aber eigentlich kann man nämlich bei dir auch sagen, die Gesichtsmuskeln sind ganz normale Muskeln, wie ein Bizeps, den man einfach trainieren kann.
Genau.
Auch entspannt. Und das finde ich ganz cool. Und ich finde, das ist auch so eine große Parallele, danke, die wir haben, als Physiotherapeuten mit unseren Spezialgebieten, dass wir an Muskeln arbeiten. Und ich sage sowieso immer, im Körper kann man nichts trennen, da gehört alles zusammen. Mhm. Und gerade wirklich im Gesichtsbereich und Beckenboden ist das gültig. Und ich nehme mir das schon so lange vor und das möchte ich irgendwann einmal machen, eine Studie zum Zähneknirschen und den überaktiven Blasen. Es ist unglaublich, wie häufig ich Frauen mit Reizblase habe, die im Gesicht total verspannt sind. Und also allein da sehe ich immer den Zusammenhang. Und vielleicht, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt es jetzt auch einmal probieren, den Beckenboden anzuspannen. Das heißt, ihr könnt euch einmal vorstellen, wir haben ja die drei Körperöffnungen, dass ihr einerseits einen Wind zurückhalten wollt oder den Harnstrahl unterbrechen wollt oder dass ihr zum Beispiel auch ein Tampon in der Vagina habt und jetzt sitzt an dem Schnürchen und wollt aber nicht, dass es rausgeht. Also ihr aktiviert praktisch euren Beckenboden und beobachtet einmal, was euer Gesicht dabei machen würde. Merkt ihr vielleicht, dass sich die Augenbrauen etwas anspannen oder ihr den Kiefer instinktiv zusammenbeißt? Wenn nicht, ist das gut. Wenn ja, dann könnte man da schon eine stärkere Verbindung auch wahrnehmen. Und wir können es uns auch einmal von der anderen Seite her ansehen. Wenn Sie mal den Buchstaben I wie Igel oder Idor einmal sagt, dann spannt sich alles im Gesicht an. Vielleicht merkt sie dann auch, dass sich der Beckenboden mit aktiviert.
Oder die Augenbrauen.
Genau.
Zusammen. Ziehen, da wird uns die Hanne schimpfen wahrscheinlich, dass wir uns die aktiven Zornfalten machen. Aber auch hier, das lasse ich meinen Frauen oft in der Praxis probieren, dass man wirklich die Augenbrauen einmal stark aktiviert. Und da finde ich, spürt man einfach gerade im vorderen Compartment, also so Harnröhre und Vagina, einfach oft echt viel Spannung.
Das ist jetzt interessant, ja. Weil ich habe es direkt, also gespürt beim I, merke ich sofort quasi, da nehme ich jetzt vor allem so quasi Vagina wahr, Aktivität. Und wenn ich das mache, kommt mir vor auch. Also wenn ich die Augenbrauen zusammenschiebe, da kommt mir vor auch. Aha, interessant, ja.
Und man kann auch das Gegenteil erzielen, wenn man jetzt eher ein O oder ein A, also ein Otto oder ein Anton. Wenn man eher diese Buchstaben sagt, also den Mund ganz weit macht, dann merkt man vielleicht auch, dass der Beckenboden ganz locker bleibt. Das sind eben auch die Tricks, die man vielleicht auch nutzen kann, wenn man sagt, boah, man hat viel Spannung im Beckenbodenbereich, dass man eben Atemübungen macht und das auch mit einem Laut begleitend oder auch für Frauen, wo eine Geburt ansteht, dass man das wirklich im Vorhinein schon übt, diese Wehenphasen eher mit diesen öffnenden Lauten zu begleiten und nicht mit diesem I, was man ja oft auch bei einem Schmerz oder wenn etwas sauer ist, was man dann oft macht, wo sich alles zusammenzieht.
Und hast du noch eine, weil du hast ja auch gesprochen, erst, dass oft die Stirnregion sehr verspannt ist und da haben wir erst gesehen, okay, wenn man viel Spannung da in dem Bereich hat, dass auch der Beckenboden oft Spannung hat. Wir geben da immer, das ist irgendwie unsere klassische Übung, das Augenbrauen ausstreichen mit. Aber hast du auch noch was, quasi eine aktivere Entspannungsübung oder irgendwas, was da unsere Frauen auch ausprobieren können, was wir gleich gemeinsam noch üben können?
Ja, voll gerne. Also ich finde es schon mal super, dass ihr das Ausstreichen schon mitgibt. Ich nenne das dann oft auch so eine Akupressurübung, dass man das mit den Knöcheln macht. Weiß nicht, in welcher Version zeigt ihr das? Dann können wir vielleicht noch die verschiedenen Varianten, die es gibt, ebenfalls gemeinsam machen. Weil ich denke, beides ist sinnvoll.
Immer von der Mitte, von der Nasenwurzel, von der Nasenwurzel zur Seite mit den Fingern fest ausstreichen, also wirklich mit ein bisschen Druck. Wobei das mit den Knöcheln auch
okay. So, wenn du auch da finde, das cool mit dicken Öffeln, ja.
Und was mir vielleicht noch gerade einfällt, weil ich das sehr fein finde, weil man dann die Hände auch zwischendurch mal locker lassen kann. Also es gibt die Variante mit den Knöcheln, dass man sie einfach so abstützt und dann einfach das Kopfgewicht wirken lassen kann. Aber was es auch noch gibt, aber dafür hole ich jetzt kurz Haarspangen, weil ich habe jetzt gerade nur so eine große da und dieser Spur zu groß, die hole ich jetzt schnell, weil die auch wirklich sehr, sehr gut in die Tiefe wirkt. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade keine bei der Hand, aber falls ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr eine holen, aber sonst hole ich jetzt einfach kurz meine. Bis gleich.
Sehr gut. Haarspangenpause.
Muss ich sagen, ich kann ja diese Übungen nicht machen. Meine Augenbrauen sind mir heilig und ja, werden
immer eine Stunde aufgemalt in der Früh. Also falls
eine Stunde ist.
Entschuldigung, 45 Minuten. Falls wer einen guten, dauerhaften Tipp hat, ihr könnt uns das gerne per Instagram oder auf E-Mail schreiben und wir schenken es Lena zur Hochzeit.
Mein Gott, Microblading habe ich schon ausprobiert.
Jetzt habe ich es verpasst. Was kriegt die Lena zur Hochzeit?
Sie hat gesagt, sie kann die Übungen leider nicht mitmachen, weil ihre Augenbrauen mühselig aufgemalt wurden.
Ah. Und zwar, die Übung ging jetzt so, dass man die Spange quasi so drauf spangelt und dann spürt man das oft schon recht intensiv. Es schaut lustig aus und dann kann man sie zurücklehnen und kann einfach einmal die Hände und den Nacken und alles locker lassen. Und es geht ziemlich tief rein. Es kann auch sein, dass es am Anfang zu intensiv ist. Man hat dann auch kurz danach so ein bisschen einen Abdruck, vergeht dann von selber. Wenn es zu intensiv ist, kann man mal außen anfangen.
Hast du das unserem Kind schon mal gesagt, weil das macht unser Kleiner auch immer mit meiner Haarspange, dass es ist da irgendwo und sagt schon, ciao. Hat es da schon mal einen Tante-Auskurs gemacht?
Tatsächlich nicht, aber ich begrüße sie natürlich sehr, wenn das schon so in die nächste Generation übergeht.
Sehr gut.
Genau, für alle, die vielleicht nicht im Video dabei sind, sondern das nur hören. Die Hanna hat sich jetzt eine Haarspange wirklich unten und oben auf der Augenbraue platziert, sodass die Augenbraue da wirklich eingezwickt wird so ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich richtig entspannend sein kann. Weil da kommt man richtig in die Tiefe, auch zu den Faszienschichten im Gesicht, oder?
Genau, also man spürt das echt intensiv. Das strahlt also ein bisschen in Richtung Kopf oder so auf die Seite. Und gerade am Anfang kann das wirklich vielleicht auch zu intensiv sein, dann kann man eine kleinere Spange nehmen oder es nicht ganz zuzwicken lassen, sondern mit einer Hand nur so ein bisschen halten. Wenn man jetzt das schon öfter geübt hat, dann kann man es noch stärker intensivieren, indem man selber dann so ein bisschen drauf drückt. Genau, also das ist eine praktische Übung, wenn man einfach mal die Hände locker lassen möchte und die geht ziemlich tief rein.
Sehr cool. Wow, so viele tolle Tipps für Gesicht und Beckenboden. Und ich glaube, die Uhr
tickt. Ja, leider.
Also wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir könnten noch ewig drüber sprechen. Ich finde es cool, dass wir dich dabei haben durften, dass wir mal so einen ganz anderen Körperbereich, der eigentlich so weit weg zu sein scheint, mit dir ansprechen können und durften.
Und das Video, also wer das jetzt die Übungen auch sich nochmal anschauen möchte, das findet ihr dann bei der Hanna direkt auf ihren YouTube-Kanal. Da wird sie das zur Verfügung stellen, damit ihr auch die Übungen nochmal nachmachen und mitmachen könnt.
Genau. Und liebe Hanna, wir geben zum Schluss immer gerne unseren Gästinnen die Möglichkeit, noch etwas loszuwerden, was ihnen wichtig ist oder was sie möchten, dass die Zuhörerinnen sich mitnehmen. Gibt es da noch etwas, was du noch nicht loswerden konntest, was du zusammenfassend vielleicht noch mitgeben möchtest?
Ja, vielleicht so diesen Aspekt von, wenn man diese Dinge, die wir jetzt heute besprochen haben, für sich umsetzt, dass man dann wirklich Effekte auf so vielen verschiedenen Ebenen erreicht. Das eine ist auf die Beckenbodengesundheit, auf Zyklusgesundheit. Dann das andere ist, quasi auf die Atemwege, auf die Zahngesundheit, Zahnfleischgesundheit, weil das Mundfluss und Zungenposition und so wirkt sich natürlich auch auf das aus. Und dann auch auf die Ästhetik, das ist ja so mein Schwerpunkt, dass wenn man diese Übung mit der Spange zum Beispiel macht, dann gehen Zornesfalten weg und die Augen werden offener, solche Dinge. Also man hat ja dadurch wirklich so viele Effekte, die jetzt Botox oder irgendein chirurgischer Eingriff ja nie und nimmer erreichen können. Und wenn man das miteinander kombiniert, dann kommt so ein Ripple-Effekt, der eben auf allen Ebenen so sinnvoll ist. Und was ich vielleicht noch ergänzend hinzufügen möchte, wir haben ja vorher über diese Kieferverspannung geredet oder das Zähneknirschen. Eine weitere Möglichkeit kann noch sein, den Kiefermuskel absichtlich vor dem Schlafengehen zum Beispiel zu ermüden, also wirklich das Kauen ganz intensiv zu machen für eine Sequenz von 3, 4, 5 Minuten. Dafür gibt es auch Trainingstools, zum Beispiel es gibt da diesen Kauschlauch. Judith, den habe ich euch ja schon mal gezeigt.
Der liegt bei uns auf dem Dunstabzug oben.
Super. Und es gibt dann auch noch härtere. Und dann kann man wirklich auf dem kauen. Und dann wird es echt anstrengend. Und kriegt man auch, also ich habe mit dem angefangen, habe wirklich Muskelkater gehabt dann im Gesicht. Und dann kann man wirklich den Muskel auch absichtlich ermüden, so dass er dann in der Nacht, wenn dann häufig das Zähneknirschen ja kommt oder das Pressen, dass der dann quasi schon müde ist und dann nicht in der Nacht nochmal sich aktiviert. Das kann ebenfalls eine Strategie sein. Muss man aber ausprobieren, weil beim Teil quasi funktioniert diese Strategie dann sehr gut. Bei anderen aktiviert's die Überaktivität mehr. Also das sollte man ausprobieren. Aber bei vielen funktioniert das ebenfalls noch sehr gut. Und gerade für Kinder ist es auch noch voll wertvoll, weil dann hat man zusätzlich diesen Kieferkräftigungseffekt.
Genau. Ja, cool. Er wird wieder aktiviert vom Dunstabzug.
Vielleicht mal kurz aufwaschen, Judith.
Ja, auskochen.
Ja, kann man wirklich auskochen, ja.
Ja. Ja.
Sehr cool.
Ja, vielen, vielen Dank auch, dass du Zeit genommen hast. Wir sitzen ja trotzdem ein Stück auseinander. Die Hanna sitzt ja in der Schweiz und wir in Oberösterreich. Genau, also total international heute.
Ja.
Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
Danke euch auch und freue mich sehr, dass wir diese zwei Themen, die scheinbar so nichts miteinander zu tun haben, so vereint haben und direkt so spürbar gemacht haben, wie das tatsächlich zusammenhängt. Also danke euch für euren Input.
Genau, und wie gesagt, es ist alles in den Shownotes verlinkt, liebe Pelvic Queens. Da könnt ihr euch dann das Video ansehen, auch andere Übungsvideos für das Gesicht und natürlich auch bei uns vorbeischauen für die Trainingseinheiten für euren Beckenboden.
Genau, das wird natürlich auch bei mir auf meinem YouTube verlinkt, dass alle von mir euch natürlich auch finden und den Beckenboden für sich entdecken können und trainieren können.
Genau.
Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch allen einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicqueens.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber.